Sehr schön. Dann würde ich erstmal mit einem großen Danke starten. Wir hatten ja jetzt schon 3 Podcasts vor uns, einer mehr oder weniger spontan. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir uns erstmal selber applaudieren, dass wir hier alle an einem Mittwochabend um 20 vor 22 Uhr noch alle hier sind. Deswegen ein großer Applaus und alle nochmal wach werden, bitte. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen unfair. Die anderen hatten so eine schöne Anmoderation mit kurzer Vorstellung, aber das machen wir, glaube ich, schon so auch. Ich kann gern kurz was erzählen, und zwar mein erstes Projekt wurde schon mal kurz angesprochen. Gerade es hieß damals noch Politikpunk. Das war oder wurde damals gegründet, um jungen Menschen die Politik näher zu bringen und so ein bisschen die Politikverdrossenheit zu mindern. Und seit diesem Jahr heißt das Ganze The Nuremberg Times, hat einen großen Namensvetter, die Fußstapfen sind umso größer. Und das Themenspektrum hat sich jetzt einfach erweitert. Heißt, wir machen nicht nur Politik, sondern wir machen eigentlich alles in und rund um Nürnberg, was eben passiert. Heißt, wir haben Sporttalks, wir haben zum Beispiel die Nürnberg Hawks, genau, den Footballverein bei der SG im Nürnberger Westen. Wir haben einen Club-Podcast, wir haben den U12-Podcast hier mit Paul, wo wir wirklich Rathausthemen, Lokalthemen besprechen, und zum Beispiel vor jeder Wahl haben wir die Kandidaten vor Ort, sprechen mit denen und bringen so ein bisschen die Politik näher, aber eben nicht nur im Podcast-Form mittlerweile, sondern auch ganz oldschool als Text, heißt, man kann auch bei uns ein bisschen was lesen mittlerweile. Und jetzt würde ich sagen, stelle ich erstmal ganz kurz die Gäste vor, die hier neben mir sitzen, denn wir haben eigentlich hohen Besuch, und wir fangen jetzt einfach mal mit dem Junior an. Neben mir sitzt der Paul. Einen großen Applaus für Paul. Und Paul, dann stell dich doch mal kurz vor.
Vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung, Kevin. Also mein Name ist Paul Arzen. Ich versuche es relativ kurz zu halten. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter sprechen, meinte Kevin vorhin auch schon. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, bin Grünpolitiker im Stadtrat von Nürnberg, komme gebürtig aber aus Berlin. Hab da auch eine gewisse Zeit gelebt, aber vielleicht hört die eine oder andere Person das an dem Dialekt, dass ich im Rheinland in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen bin und habe sozusagen schon in verschiedenen Bundesländern auch schon gelebt und bin da auch zur Schule gegangen bzw. mal Ausbildung gemacht. Und ja, über Umwege, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sofort erzählen muss oder ob die Frage noch kommt, bin ich dann zur Politik und zu den Grünen gekommen. Und seit 2020 sitze ich jetzt im Stadtrat für die Themen Schule, für Sport und Gesundheit. Aber sonst bin ich eigentlich auch sehr engagiert in der Stadtgesellschaft. Ich arbeite für die Lebenshilfe beispielsweise. Ich spiele Fußball bei der SG, die du jetzt kurz erwähnt hast. Und sonst bin ich noch bei einigen Initiativen da.
Sehr schön, Paul. Schön, dass du heute bei uns bist. Und jetzt schaue ich mal auf meine rechte Seite. Ist keine rechte Politik, und wir haben hier ein noch höheres Haus heute zu Gast, und zwar Arif Taschtelen von der SPD aus dem Bayerischen Landtag. Erstmal einen großen Applaus auch für den Arif, und dann Arif.
Ja, herzlichen Dank, lieber Kevin. Ich soll mich vorstellen, gell? Ja, ich habe eine ganz langweilige Karriere hinter mir. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland als klassisches Gastarbeiterkind, damals nach Bayreuth, und irgendwann bin ich dann nach Nürnberg gezogen wegen dem Job. Ich habe beim Arbeitsamt, nennt sich jetzt Agentur für Arbeit, glaube ich, eine Ausbildung gemacht und bin dann zum Landesarbeitsamt, nennt sich jetzt Regionaldirektion. Ja? Sagt euch allen was, gell? gewechselt, bin dann zum Zoll, ja, in die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Das heißt, ich war dann tatsächlich auch mit Uniform und mit einer Waffe draußen im Außendienst und habe dann Baustellen, Diskotheken und so weiter geprüft. Dann habe ich mir gedacht, na, das kann doch so nicht weitergehen. Kann doch so nicht weitergehen, weil wenn du irgendwo hinkommst zum Kontrollieren, und beim Gehen, wenn der Gastronom zum Beispiel ich will Sie nicht wiedersehen, tschüss, dachte ich mir, das passt nicht so, du wechselst mal den Job. Zwischenzeitlich war ich dann auch tatsächlich im Nürnberger Stadtrat, das ist auch schon eine Ewigkeit her, ganze 8 Jahre übrigens, ja. Und da muss ich sagen, wenn ich das jetzt darf, schon 2005, 2006, als ich in den Nürnberger Stadtrat gekommen bin, habe ich immer gesagt, warum ist das hier in Nürnberg, aber insgesamt in Deutschland nicht möglich, dass vor Cafés einfach eine Bestuhlung, auch durchaus mal eine spontane Bestuhlung, ja, da haben wir tatsächlich von den älteren Stadträten damals gesagt bekommen, man kann doch nicht jeden Quadratmeter öffentlichen Raum kommerzialisieren. Dass aber ein Auto wochenlang draußen stehen kann, ja, wo vielleicht vier Tische Platz hätten und, keine Ahnung, 16 Menschen Platz hätten, an das hat man damals tatsächlich nicht gedacht. Es war tatsächlich ein riesengroßer Kampf, und wenn wir was Positives aus der Corona-Pandemie rausziehen können, dann war es das, dass die Gastronomie jetzt tatsächlich diese Handschellen, die sie hatte, jetzt mal abgenommen bekommen hat. Aber es ist immer noch so, lieber Paul, höre ich von vielen Gastronomen, dass dann auch teilweise das Ordnungsamt oder die Polizei kommt und misst und sagt, sie sind 20 Zentimeter drüber und sofort eine Strafe schreibt und so. Also das muss sich alles ändern. Okay, wo war ich? Ich war noch bei der Vorstellung, ja? Ja, und irgendwann dachte ich mir, okay, und deswegen habe ich großen Respekt vor dir, lieber Paul, ja, und vor allen, die auch Kommunalpolitik machen. Und Kevin, bei dir weiß ich jetzt, dass du zukünftiger Bürgermeister von der Klaragasse wirst. Könnten wir mal machen, ja, fände ich schon toll. Ja, und dann habe ich für den Nürnberger, für den Nürnberger Norden, das ist der Stimmkreis, wir befinden uns im Nürnberger Norden, im Stimmkreis Nürnberg-Nord, von Renate Schmidt und Günther Beckstein, für diejenigen, die etwas älter sind. Und als ich dann für den Nürnberger Norden für den Landtag kandidieren wollte, hat die Partei gesagt, okay, jetzt haben wir den ersten Migranten, der überhaupt für den Bayerischen Landtag hier aus der Region kandidiert, den belohnen wir mit dem letzten Listenplatz auf der Liste. Und dann war es auch so, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, das ist eine bewusste Entscheidung, ja, Paul. Weil Stadtrat, Hauptjob, Familie, das geht tatsächlich an die Substanz. Und es war von mir eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich kandidiere für den Landtag, habe aber eigentlich null Perspektive gewählt zu werden mit dem letzten Listenplatz auf der SPD-Liste in Mittelfranken. Aber ich mache da einen sauberen Schnitt und sage, wenn das nicht klappt, wovon ich ausgegangen bin, dann kümmere ich mich nur noch um Familie und Job und habe ein ganz normales Leben, weil zwischen drei Stühlen sitzen war tatsächlich irgendwann auch nicht mehr gesundheitlich auch nicht mehr machbar. Und es war dann schon so, dass wir im Wahlkampf gemerkt haben, dass die Menschen sich interessieren. Ja? Ich war hier an dem Platz, habe ich wirklich tolle Erinnerungen. Da vorne am Infostand, da kommt eine ältere Frau, und das ist mir vielleicht 70 Mal passiert, eine ältere Frau stellt eine Frage im Wahlkampf, und ich im Versuch, diese Frage politisch zu beantworten, sagt sie nach dem Halbsatz, Sie brauchen nicht mehr weiterreden, ich wollte nur wissen, ob Sie Deutsch können. Ja, nein, das ist nicht schlimm. Nein, ich finde es nicht schlimm. Das ist okay. Das ist okay. Es war vor 10 Jahren. Ja, nach heutigem Maßstab wäre es diskriminierend. Vor 10 Jahren war es okay. Aber ich fand es tatsächlich okay, weil irgendjemand hat ja vorher gesagt, wir müssen miteinander reden. Ja, und das haben wir gemacht, und wir haben dann gemerkt, okay, da geht was, und jetzt bin ich seit 10 Jahren im Landtag und zuständig für Jugendpolitik, für Integrationspolitik in meiner Fraktion und bin Experte für den öffentlichen Dienst.
Sehr schön, das war eine sehr ausführliche Vorstellung. Politik Punk wurde damals gegründet, damit die Bürger die Möglichkeit haben, Politik kennenzulernen, näher kennenzulernen. Und deswegen ist es hier eigentlich heute die perfekte, optimale Bühne für The Nürnberg Times, weil wir haben hier zwei gewählte Politiker sitzen, und wir haben Themen, die sehr kontrovers auch sind. Die Politik wird sehr viel diskutiert aktuell. Ich bitte Sie also daher, wenn Sie einen Redebeitrag haben, wenn Sie eine Frage haben, eine Meinung zu einem Thema haben, dann machen Sie einfach ein kurzes Handzeichen, und wir nehmen Ihren Redebeitrag hier mit rein, geben ihm auch hier die Plattform, dass wir darüber sprechen können, reden können, solange dieser natürlich konstruktiv ist und zum Diskussionsfluss beiträgt, sage ich mal. Aber, Paul, du hast es schon ganz, ganz kurz angerissen. Was war denn so deine Motivation überhaupt, als junger Mensch in eine Politik zu gehen, die von alten, weisen Männern meistens betrieben wird? Und wieso ist es dann ausgerechnet die Grünen-Partei geworden?
Boah, ich habe am Anfang gar nicht darüber nachgedacht, das aus diesen Gründen in die Partei zu gehen oder Politik zu machen, sondern 2017 ist die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen. Und aus diesem Resultat habe ich gesagt, es reicht nicht mehr, einfach wählen zu gehen, sondern ich muss jetzt auch parteipolitisch aktiv werden. Und das war sozusagen dann mein Entschluss, als ich dann nach Nürnberg gezogen bin, sofort in eine Partei einzutreten. Und das war ziemlich schnell klar, dass ich zu den Grünen gehe. Mein Vater hätte wahrscheinlich das ganz einfach per Ausschlussverfahren gesagt, so, ich bin nicht reich, deshalb fällt die CSU und die FDP direkt weg. Und bei der SPD, so, das kann ich hier auch sagen, da habe ich sehr, sehr viele Freunde und Bekannte und ich bin ein Fan davon, von Kooperation und Koalition. Und da war für mich immer die Begegnung, auch im Hinblick auf Berlin, dass SPD und Grün sehr nah ist. Und dadurch und durch meinen, ich würde sagen, christlichen Hintergrund, Bewahrung der Schöpfung, war Grün sehr nah. Und weil ich die Grüne trotz der aktuellen Politik oder Missverständnisse, die es so gibt, immer noch ein Markenzeichen ist, dass es eine feministische Partei ist und ich sozusagen allein erzogen worden bin von meiner Mutter, war für mich eigentlich von Beginn an klar, so, ich muss zu den Grünen gehen. Und dann bin ich, weil unser Büro da vorne zu war, direkt ins Rathaus gelaufen und da hat meine politische Karriere angefangen. Ich habe dann zuerst im Arbeitskreis Bildung, Soziales und Integration, weil ich vorher eine Ausbildung zum Erzieher gemacht habe, begonnen. Und dann ist die Partei zwischen 2017 und 2020 so immens gewachsen, dass irgendwann mehr Plätze frei wurden. Also war ich zuerst im Kreisvorstand und dann stand die Kommunalwahl vor der Tür. Und bei mir war eher so der Gedanke, ja, Platz 12 bis 20 ist total in Ordnung, das reicht. Wenn nicht, mache ich innerparteilich einfach weiter. Und dann war ich auf Listenplatz 2 und damit war es eigentlich klar, dass ich dann auch in den Stadtrat komme. Und seitdem bin ich da und möchte auch erstmal nicht weg, weil es schön ist, den Leuten, die hier in Nürnberg leben, sowohl in meinem Fußballverein als auch die ich in meiner Umgebung oder in meiner Südstadt treffe, einfach auch was zurückgeben kann. Und das ist mein Gedanke daran, in die Politik zu gehen, erstens was zurückzugeben und dann, wenn man die Möglichkeit hat, noch etwas zu verbessern in seinem Kreis, das auch zu tun.
Verbessern, das hattest du vorhin schon kurz angesprochen, Aref, deine Motivation in die Politik zu gehen war ja, okay, da muss ich was ändern. Aber wieso ist es dann ausgerechnet die SPD bei dir geworden?
Kevin, ich habe mit der Frage gerechnet, warum bist du in die Politik gegangen und hatte meine Antwort schon so im Kopf, ja. Die wäre gewesen, frage ich mich auch. Die SPD war eine ganz einfache Entscheidung. Ich bin groß geworden mit Helmut Kohl. Ich bin 82 nach Deutschland und da war Helmut Kohl Bundeskanzler und irgendwie hatte ich nur Helmut Kohl erlebt und irgendwann habe ich gehört, dass 1998 ein Gerhard Schröder für die SPD kandidiert und dachte mir, okay, jetzt gehst du zur SPD und wirst Mitglied. Also es war tatsächlich von mir jetzt keine große politische Entscheidung. Ja, bei uns ging es beim Abendbrot darum, nicht darum, gesellschaftspolitische Gespräche zu führen, sondern da ging es eher darum, wann müssen wir Deutschland verlassen. Ja, weil ja damals hat ja Helmut Kohl als offizielle Politik der Bundesregierung vorgegeben, die Zahl der in Deutschland lebenden Türken, war wirklich so, ja, zu halbieren. Ja? Deswegen gab es ja diese Rückkehrerprämien, wo dann quasi diejenigen, die für immer in die Türkei zurückgekehrt sind und auf alle Rechte hier verzichtet haben, haben dann von der Rentenversicherung die Beiträge, die sie gezahlt haben, die Hälfte davon haben sie auf einmal zurückerstattet bekommen. Wohlgemerkt nur den Arbeitnehmeranteil, nicht den Arbeitgeberanteil. Den hat Helmut Kohl behalten, ja. Ja, und dann bin ich zur SPD und habe dann, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war tatsächlich Februar 98 in Bayreuth, bin zur SPD-Geschäftsstelle und habe gesagt, ich möchte Mitglied werden, ich möchte mit meinem Beitrag Gerhard Schröder, das darf man heute gar nicht mehr so sagen, ja, Gerhard Schröder unterstützen, damit er Bundeskanzler wird, und habe dann damals 5 D-Mark im Monat bezahlt, und tatsächlich wurde Gerhard Schröder mit meinen 5 Mark im Monat auch Bundeskanzler.
Ist das ein Applaus jetzt noch wert?
Nee.
Okay.
Ja, aber
okay, also ich sehe ja schon die erste.
Aber nicht, dass ihr mir jetzt die Schuld gibt, dass er, ja?
Okay, aber du hast es gerade schon angesprochen, dass die Türken zurück in die Türkei gehen sollten. Jetzt haben wir eine sehr schwierige aktuelle politische Lage, und ich würde meinen, die Grünen und die SPD sind sich dann schon in vielen Themen sehr nahe. Und jetzt gab es auch vor kurzem die Ausgetrumpt-Demo in München als Zeichen gegen Hubert Aiwanger und die Nicht-Radikalisierung der Politik, aber es wird schon anders, sage ich mal. Und wir haben jetzt vor kurzem die Wahlergebnisse aus Sonneberg mitbekommen, wo zur Metropolregion Nürnberg gehört, mit dem ersten AfD-Landrat. Und jetzt gibt es auch den ersten Oberbürgermeister auch von der AfD. Und Arif, jetzt schaue ich erst zu dir rüber. Wie fühlst du dich, wenn du solche Wahlergebnisse und dann auch Nachrichten hörst, liest, siehst und dann auch vielleicht Twitter-Nachrichten siehst, wo dann auch schon die junge CSU-Partei der AfD zum Wahlsieg gratuliert?
Am Dienstag vor 2 Wochen laufe ich ins Büro, vom Bahnhof ins Büro. Mein Büro ist im SPD-Haus in der Nähe vom Hauptbahnhof. Davor ist ja dieser Park, wo viele auch ihre mit ihren Hunden und so weiter sich dort aufhalten. Ein richtig schöner Park, wenn es regnet. Wenn es dann ein paar Tage nicht geregnet hat, dann ist es richtig grau und trist und so weiter. Ja, steht ein älterer Mann und ein jüngerer Mann beieinander. Ich laufe an denen vorbei, sagt der Ältere: Du, in der Südstadt wird nur noch ausländerisch gesprochen. Ich bin zwar kein Nazi, aber diese Ausländer, die gehören alle raus. Ich laufe vorbei, dachte mir, beteiligst du dich an dieser Diskussion oder nicht? Egal, ich bin weitergelaufen, ja, weil das erlebt man tatsächlich in letzter Zeit schon öfter. Dann fahre ich nach München, hatte Ausschusssitzung. Am Abend gehe ich dann an die Steinplatte. Wir, der Paul und ich, spielen in der Stadtratsfußballmannschaft. Habe dort eben Fußball gespielt, und dann bin ich mit dem Fahrrad unterwegs nach Hause und fahre die Montessori-Unterführung. Ganz langsam, ich auf der rechten Seite, kommt mir ein Fußgänger entgegen, schneidet meinen Weg. Ich muss stehen bleiben und sage zu ihm: Was geht denn jetzt ab? Der schubst mich, also wird tatsächlich tätlich, ja, schubst mich und sagt: Scheiß Ausländer, ja. So, das habe ich an einem Tag erlebt in Nürnberg, in der Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Ich kann dir und euch eines sagen: Wir haben, manche haben den Schuss noch nicht gehört, ja. Die AfD etabliert sich als zweitstärkste Kraft in diesem Land. Und ich bin jetzt etwas sarkastisch und sage: Unsere Probleme jetzt aktuell, wirklich aktuell, sind nicht, ob wir in Bayern 10, 20 Windräder mehr oder weniger kriegen, sondern wir haben wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz große Probleme. Und die Umfrage von gestern, die die AfD bei 21% sieht und die CDU, CSU bei 25%, Grüne 15, SPD 17 oder 18, sind eigentlich mehr als ein Alarmsignal. Und deswegen habe ich, weiß jetzt nicht, was man dagegen tun kann, ehrlich gesagt, ja. Eine Kollegin von mir aus Aschaffenburg hat letzte Woche gesagt: Arif, wenn wir die AfD kleinkriegen wollen, dann müssen wir halt gute Politik machen, ja. Weiß ich nicht. Wäre ich auch für Anregungen sehr dankbar.
Deswegen schaue ich jetzt gleich mal zu dir rüber, Paul. Ich habe 2 Fragen. Die eine Frage ist dieselbe, wie ich gerade dem Arif gestellt habe. Was sind deine Gedanken, Gefühle dabei? Und vielleicht auch, hast du Ideen, wie man dem vielleicht entgegenwirken könnte, dass man eben der AfD vielleicht den Wind aus den Segeln nimmt?
Zuerst einmal, es wird ernst. Und das hat man, das mit Verlauf, man hat das schon vorher kommen sehen. Ich habe das dir schon mal privat erzählt. Ich habe ein Stipendium erhalten und da war irgendwann, gab es so eine Aussage von mir, wie sehen Sie denn, Paul Arzten, die Pegida-Demo? Und vor 8 Jahren, so naiv wie ich war, habe ich gesagt, das ist nur heiße Luft. Und wenn man sich mit den Leuten auseinandersetzt so dann, und denen zuhört, dann kann man die Probleme, die die Personen haben, auch im Osten, auch lösen. Jetzt haben wir aber 8 Jahre und jetzt sind es wahrscheinlich mittlerweile 10 Jahre her und es ist nichts passiert. Diese Soft Skills wie Zuhören, Verständnis zu haben, gerade für den Osten, ist halt nicht passiert. So, wir haben im Westen und Süddeutschland kann man auch dadurch zählen, so seit 70 Jahren immer das Gefühl gehabt, boah, es geht weiter. Es geht immer weiter. Aber wenn wir auf die Geschichte vom Osten schauen, ist sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es dann sofort die nächste diktatorische Zeit, ne, mit dem Sozialismus. Und dann ist auch das wiederum gebrochen. Das heißt, die Menschen aus dem Osten leben mit gebrochenen Biografien. Und das haben wir aber gar nicht in der Politik gar nicht so wahrgenommen, sondern haben dann 1989 einfach gesagt, okay, Ost und West, passt, machen wir zusammen und dann ist es wieder ein Deutschland. Das rächt sich jetzt. Wir haben vergessen, die Identität von den Personen im Osten mitzunehmen und auch einfach auch wertzuschätzen, was sie auch geleistet haben. Und ich glaube, das haben dann Parteien wie die AfD, aber auch rechte Organisationen genutzt, einfach da aktiver zu sein. Und das jetzt sozusagen aufzuholen, ist immens schwierig, weil zum einen, dass Vertrauen weg ist, weil natürlich die Frage ist, wo wart ihr denn die letzten 10, 20 und 30 Jahre? Und gleichzeitig auch, es so schwierig geworden ist, aufgrund der Komplexität so innerhalb der Gesellschaft oder auch innerhalb der Gesellschaft, dass auch das zu erklären, warum wir die und die Politik machen oder warum wir anders gehandelt haben, vielleicht auch fälschlicherweise, es zu lange dauert, um die richtige Antwort oder die passende Antwort für die Menschen vor Ort zu geben. Das heißt, wir haben es einfach verpasst und müssten jetzt eigentlich, und das ist beim Fußball sehr ähnlich, wenn du aufsteigen willst, musst du immer mehr tun, um in die erste Liga zu kommen. Und das müssen wir als demokratische Parteien, da muss meine Partei Bündnis 90 Die Grünen am meisten machen. Wir müssen mehr machen, um die Leute im Osten abzuholen. Vor allem, weil wir ja geschichtlich sowohl die Grünen sind, aber auch Bündnis 90 aus dem Osten kommen. Und da sind wir jetzt in der Verantwortung, das zu tun. Und das war die zweite Frage.
Es reicht auch erstmal soweit. Ich würde
nämlich. Aber Kevin, darf ich da direkt.
Du kannst gern, ja,
Aref. Und dann auch verbunden mit einer Frage. Ich habe mir tatsächlich. Irgendwann habe ich ja auch daran geglaubt, dass die Menschen, die mit einer gebrochenen Berufsbiografie, so nennt man das, glaube ich, im Fachjargon, oder die Abgehängten und so weiter, ja, dass wir die abholen müssen. Aber ganz ehrlich, ja, das ist doch gar nicht mehr so. Also das sind nicht die Abgehängten, die jetzt irgendwie rechts sind, rechtes Gedankengut haben oder extrem werden. Ich traue mich wetten, und wenn morgen der Mindestlohn, ja, sagen wir mal, der Mindestlohn, den zahlen nicht die Gastronomen, sondern der Staat, 20 Euro wäre, ja, wäre die Situation da draußen keine andere. Und das ist das Gefährliche, glaube ich, in dieser Entwicklung. Und von dem her, weiß ich nicht, lasst uns drüber diskutieren. Liegt es daran, dass es den Menschen nicht so gut geht? Weil wenn ich dann in Länder schaue, wo es den Menschen wirklich schlecht geht, müssten die dann ja so richtig radikal sein. Das kann, glaube ich, nicht die einfache Lösung sein. Vielleicht die künstliche Intelligenz, die uns das beantworten könnte.
Es gibt natürlich zwei Optionen. So, man darf die 21% ist, glaube ich, bei der Sonntagsfrage das Ergebnis der AfD. Man darf davon nicht ausgehen, dass alle der 20% der Menschen, die AfD wählen würden, rechts sind. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Und das macht es auch gleichzeitig so gefährlich, aber ich will das gerne noch mal kurz erläutern, weil ich zum einen einen Podcast von Serdar Somuncu und Schröder letzte Woche angehört habe zu dieser Problematik und gleichzeitig auch der Soziologe Aladin Elmar Falani dazu eine Aussage getätigt hat. Es sind erstmal gewisse Prozentsatz, der auch gerade im Osten rechts ist, und den zurückzuholen, das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe, da irgendwie den Kontakt oder die Verbindung zu setzen. Aber dann gibt es einen anderen Teil, der die AfD deshalb wählt, weil wir als andere demokratischen, sagen wir die Ampelparteien, weil wir da einfach auch versagt haben. So, was machen wir als Grüne beispielsweise? Wir versuchen uns alles zu erklären und zu sagen, Umweltpolitik ist jetzt das Wichtigste, das wir jetzt machen müssen, weil wir für die Zukunft gewappnet sein müssen. Aber eigentlich brennt doch jetzt gerade in der Sozialpolitik sozusagen der Arsch, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir müssen eigentlich die soziale Frage als erste stellen in dem Moment, weil sonst wäre ja gar nicht als Grüne gar nicht mehr in die Klimapolitik, Umweltpolitik kommen. Gleichzeitig, und das ist auch zu sehen bei der CSU und auch bei der FDP, dass die Parteien liberaler werden. Das heißt, die werden offener für queere Themen, für Migration. Und das müsste eigentlich positiv sein. Aber vorher, 20 Jahre zurück, waren die doch sehr konservativ. Du hast ja das Beispiel gebracht von dem, dass 50% der Türken wieder zurückgehen sollten in die Türkei. Das ist heute, wird das keiner mehr so explizit formulieren. Und das führt natürlich dazu, dass die Wahlmöglichkeiten sowohl von der CSU, CDU, aber auch von den Linken im Osten sozusagen Richtung Mitte gedrängt worden ist. Aber die radikaleren Prinzipien sozusagen aufgegeben worden sind. Und es fehlt sozusagen da ein Fundament, was die früheren Parteien geschaffen haben, auch eine andere Alternative als die AfD zu wählen.
Und bevor wir jetzt mit diesem Thema nochmal ganz kurz in den Bayerischen Landtag gehen, eine kurze Stimmungsfrage hier beim Publikum. Wer kennt denn von Ihnen alles Donald Trump? Einfach mal eure Karten hochzeigen oder Daumen nach oben. Also es sieht sehr einstimmig aus, jeder kennt Donald Trump. Wie ist so die Meinung von Donald Trump? Mal ein kurzes Stimmungsbild hier. Ich würde sagen, ziemlich eindeutig negativ hier im Publikum. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr kennt alle Donald Trump. Wie sieht's aus mit DeSantis aus den USA? Ist der bekannt? Ich glaube, er heißt Robin DeSantis. Sieht auch sehr, okay, 50-50 würde ich sagen. Robin DeSantis, um euch kurz abzuholen, ist ein junger, schlauer Donald Trump. Wenn man so sagen möchte, kandidiert auch bei der Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner. Und jetzt, Arif, richte ich mich an dich und vielleicht kannst du uns hier auch ein bisschen Insights liefern, weil vor ein paar Wochen waren CSU-Abgeordnete bei Robin DeSantis, haben Fotos gemacht, haben gesagt, die Arbeit ist gut, was er macht, die Ideen sind gut. Willst du uns kurz erläutern, wie es dir damit geht, auch in der täglichen Arbeit, vielleicht im Bayerischen Landtag, wenn du dann mit deinen Kollegen, was es ja auch Arbeitskollegen sind am Ende des Tages, wenn man im Landtag arbeitet, wie geht man dann damit um? Also
wenn ich kurz einhaken darf zu dem, was Paul gesagt hat. Paul, das Problem ist ja, das ist nicht das Problem, sondern das ist gut, dass wir ja eigentlich eine richtig, richtig sozial eingestellte Bundesregierung haben. Deswegen würde ich das nicht stehen lassen, dass wir da jetzt auf Bundesebene schlechte Arbeit leisten. Ja? Bürgergeld, Mindestlohn und mehr Wertschätzung auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, besserer Kündigungsschutz, soweit es ging, auch die Auswirkungen von Corona abgefedert, insbesondere auch bei den Gewerbetreibenden in der Gastronomie und so weiter. Also ich glaube, die Frage an dem festzumachen, zu sagen, wir haben ein Problem, weil die Bundesregierung schlecht arbeitet und zu unsozial ist oder so, das Gegenteil ist der Fall. Aber wie gesagt, da können wir gerne drüber streiten.
Ich würde sagen, zu kompliziert das erzählt. Darum geht's.
Ja, aber das ist ja genau das Schlimme, ja, in der Politik. Es gibt für nichts einfache Antworten und diejenigen, die eben einfache Antworten liefern oder vermeintlich einfache Antworten liefern, haben es immer leichter. Und vielleicht müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden, Menschen besser zu erreichen, ja. Aber ich habe, ehrlich gesagt, habe ich keine Lösung. Ehrlich oder noch ehrlicher gesagt, ich habe jetzt auch gar keinen Nerv, darüber nachzudenken, weil die Entwicklung zurzeit ist sowas von schlimm und alarmierend für mich, dass ich denke, jetzt mal ernsthaft, ja, sehe ich in 5 bis 10 Jahren die Zukunft meiner Kinder noch in diesem Land, ja? Das sage ich jetzt nicht zum Spaß, sondern das ist wirklich eine ernste Frage, ja? Weil du Pegida angesprochen hast, da war meine Tochter noch relativ klein, die 12-Jährige. Wir schauen fern und dann kommt so eine Pegida-Demo im Fernsehen, sagt meine Kleine, Papa, gegen wen demonstrieren die? Ich kann doch nicht sagen, gegen dich, Mädel, ja? So. Und jetzt stehen wir ja genau vor der gleichen Frage, ja? Wie erkläre ich es meinen Kindern? Also von dem her ist es schon eine sehr, sehr wichtige Frage für mich. Aber das ist auch vielleicht aus der persönlichen Historie heraus. Ja, na gut, die CSUler waren ja schon immer, Markus Söder hat auch mal Putin besucht und der Seehofer hat ja über Viktor Orban nach einem Treffen gesagt, ein astreiner Demokrat, ja. Von dem her, ja, das ist halt die CSU, okay, muss man so hinnehmen.
Okay, und jetzt, ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, Arif, wie ich jetzt die Brücke zu unserem nächsten Thema hinbekomme. Und glücklicherweise hast du KI schon mal ganz, ganz, ganz kurz in den Mund genommen. Und es ist natürlich jetzt auch eine Riesenherausforderung, nach diesem grandiosen Vor-Podcast hier jetzt noch das Thema KI irgendwie fachgerecht, politisch interessant aufzubereiten. Aber wir hatten auch vorhin schon mal die Frage, wer Angst hat vor künstlicher Intelligenz, wie man sich dabei fühlt. Und dann ist natürlich auch die wichtige Frage, wie geht die Politik damit um? Wie geht die Politik mit künstlicher Intelligenz um? Was sind da vielleicht Ideen, dass man da eben keine Angst haben muss, damit ich eben keine Angst haben muss, dass ich vielleicht mal meinen Job verliere? Weil viele Menschen haben vielleicht diese Angst, dass sie mal keinen Job mehr haben aufgrund der künstlichen Intelligenz. Und Paul, wir hatten schon mal über ChatGPT, künstliche Intelligenz gesprochen. Was sind denn so deine Gedanken dazu?
Ja, persönlich als Student nimmt man ChatGPT gerne an und auch gerade auf der kommunalen Ebene, wenn man halt nicht so ein großes Team hat oder kein Büro hat, dann ist man schon als alleinständige Person schon darauf angewiesen, zum Beispiel bei Pressemitteilungen, dass du schon mal auf ChatGPT zurückgreifen kannst, weil das erleichtert die Arbeit eindeutig um 100%. Und das würde ich auch als Bereicherung ansehen. Es ist natürlich die Frage, dass künstliche Intelligenz trotzdem die Vorurteile des Schöpfers, sage ich jetzt mal, trotzdem mitnimmt. Also Vorurteile, die bereits vorher existiert haben, sei es geschichtlich, zum Beispiel die Entdeckung von Amerika, die wird trotzdem bei der Suche einen wichtigen Grund oder einen Schlüsselmoment spielen. Und das ist halt dann doch problematisch, weil eigentlich KI nicht nur aus der Vergangenheit schöpfen sollte, was sie aktuell macht, aber vielleicht auch Perspektiven aufzeigt, wie es anders gehen müsste. Also es müsste mehr Richtung, was könnte besser sein oder welche Personen könnten in Zukunft die Welt noch mehr verändern. Und da ist die große Gefahr, dass es zu ungenau ist, meines Erachtens. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass künstliche Intelligenz letztendlich wirklich den Menschen komplett ersetzt, weil der Mensch hat einen Vorteil und das ist das Bewusstsein. Und das Bewusstsein kann die KI nicht erlernen. Und daher wird der Mensch immer in jedem seiner Bereiche wichtig sein, weil er unterscheiden kann zwischen reinen Fakten und was ist in dem Moment angebracht und wie entscheide ich, dass Menschen und Mitmenschen angesprochen werden in meiner Arbeit.
Arif, wenn ich jetzt zu dir rüberschaue in den Bayerischen Landtag, ist eigentlich ChatGPT bei euch schon und künstliche Intelligenz schon angekommen? Ich würde jetzt mal weit fassen und künstliche Intelligenz vielleicht mit zur Digitalisierung mit einschließen, mit zum Internet. Ist das Internet noch Neuland im Bayerischen Landtag und damit auch vielleicht künstliche Intelligenz?
ist Intelligenz Neuland im Landtag. Nö. Nee, wir machen im Landtag tatsächlich sehr viel digital. Ich druck zum Beispiel schon seit mehreren Jahren gar nichts mehr aus. Ich mache das alles digital und es ist auch tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es im Nürnberger Stadtrat ist, noch 2006, 2007 habe ich zu Beginn der Woche immer tatsächlich so einen Stapel ungefähr, wie viele Zentimeter sind das? So 20?
Für alle, die jetzt nur digital zuhören,
20 Zentimeter Stapel, DIN A4-Blätter bekommen, die man dann im Idealfall überflogen hat, aber im Normalfall direkt in der Ablage gelandet sind. Das ist im Bayerischen Landtag tatsächlich nicht so. Wir sind richtig digital geworden und was jetzt künstliche Intelligenz angeht, ja, wir diskutieren tatsächlich darüber, ja, aber ich muss jetzt für mich sagen, da bin ich total blank, aber dieser Podcast vorhin war so interessant, dass ich währenddessen eine ChatGPT-App geladen habe und ich habe mich da auch schon angemeldet und so und werde es zu Hause ausprobieren, ja. Aber wir diskutieren eher im Bayerischen Landtag, weil Judith Gerlach, auch unsere Digitalministerin, übermorgen in Nürnberg sein wird in der IHK, eher so über Digitalisierung, ja. Und ich würde mir wünschen, wenn in Nürnberg, das ist halt meine Heimatstadt, in anderen Städten ist es natürlich genauso, wenn die Digitalisierung etwas weiter wäre als nur die Möglichkeit, digital einen Termin zu vereinbaren und alles andere muss man dann auch tatsächlich persönlich machen, wenn da die Digitalisierung etwas weiter wäre.
Jetzt haben wir schon lange geredet und wir haben eigentlich noch so viele Themen und wir haben auch ein brandaktuelles Thema und ich gebe euch beiden 60 Sekunden, um mir eure Meinung dazu zu sagen. Und zwar, also das wird natürlich jetzt sportlich, weil der Bundeshaushalt ist heute der erste Entwurf im Bundestag verabschiedet worden und wir haben festgestellt, die CSU hat sich darüber aufgeregt, dass zum Beispiel das Elterngeld für Verdiener mit 150.000 Euro pro Jahr gestrichen wird. Darüber kann man jetzt streiten oder nicht. Aber wir haben festgestellt, dass in diesem Bundeshaushalt sehr, sehr viel am Sozialen gespart wird. Eigentlich überall wird gespart, aber bei den Investitionen für den Krieg, sage ich jetzt einfach mal so ganz blank, werden die Ausgaben erhöht. Paul, was sind so da deine Gedanken in 60 Sekunden?
Boah, das ist jetzt eine Herausforderung. Ich finde das komisch und vielleicht muss ich noch eine Etage höher kommen Richtung Landes- und Bundespolitik, um das zu verstehen, wie Ausgaben für Militär nochmal steigen können, mit der Begründung, dass die Inflation ausgeglichen wird und gleichzeitig im sozialen Bereich das dann halt weniger wird. Ne, das versteh ich nicht und das werde ich auch als Pädagoge, als eine Person, die sozial aktiv ist, auch nie verstehen. So, ich glaube, es gibt andere Lösungen. Und gleichzeitig erschreckend ist, dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber gleichzeitig das Schüler-BAföG sinkt. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungsmöglichkeiten, weil wir
10 Sekunden.
Haben Fachkräftemangel und dann sollten wir gerade da die Ausbildung oder die finanzielle Vergütung so erhöhen, dass Ausbildung wieder attraktiv werden.
Eine Punktlandung. Arif, du hast jetzt einen kleinen Vorsprung. Du hattest 60 Sekunden mehr Zeit, dir eine knackige Antwort zu überlegen. Deine 60 Sekunden laufen auch jetzt.
Ich glaube, das war doch Goethe, der seiner Schwester einen Brief geschrieben hat und geschrieben hat, liebe Schwester, ich würde dir gerne einen kurzen Brief schreiben, mir fehlt aber die Zeit dazu, deswegen dieser lange Brief. 60 Sekunden. Ich denke, es ist jetzt vertretbar, bei Elterngeld, bei der Einkommensgrenze von 300.000 Euro auf 200.000 Euro grundsätzlich vertretbar runterzugehen. Aber aus den Gründen, die du genannt hast, Kriegsausgaben und so weiter, Klammer auf, Anton Hofreiter war derjenige, der Olaf Scholz jeden Tag aufs Neue getrieben hat, dass mehr Panzer, mehr Kampfflugzeuge und so weiter, ja, also da kann man natürlich auch darüber streiten, Klammer zu, dass aber genau in dieser Zeit ausgerechnet bei Familien gespart wird, ist, glaube ich, ein falscher Signal.
Alles klar. Und bevor wir jetzt vielleicht noch die ein oder andere Frage bekommen, noch einen ganz kurzen Werbeblock von uns. Wir bedanken uns natürlich erstmal, dass wir hier im Rahmen der Podcast-Brause mit dem Funkhaus Nürnberg und im Rahmen des Nürnberg Digital Festivals zu Gast sein durften, dass ihr so lange hier gewartet habt und auch noch den letzten Podcast, also uns, mit angehört habt. Wenn ihr uns wieder hören wollt, könnt ihr ganz einfach auf Nürnberg Times oder mbtimes.de vorbeischauen oder auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Oder ihr ladet euch unsere kostenlose App einfach runter. Und dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich bei dir, Arif. Bedanke mich bei dir, Paul, dass ihr hier heute meine Gäste wart, dass ihr unsere ZuhörerInnen heute alle wart. Und danke und einen großen Applaus für uns alle erstmal.
Ich glaube, ich hätte gleich noch eine Frage, beziehungsweise wäre ich auf eure Meinung gespannt. Und zwar hört man immer öfter, dass man davon ausgeht, dass viele Leute aus Protest die AfD wählen. Ich glaube, dass man sich das da ein bisschen zu leicht macht und das Ganze vielleicht auch sehr verharmlost, weil ich glaube schon, dass sehr viele diese Partei wollen und hinter dem stehen, was die Partei ist. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, ob ihr glaubt, dass man irgendwas aktiv dafür tun kann, dass man vielleicht Leute, die nicht wählen gehen, weil sie vielleicht nicht genug aufgeklärt sind, was ihre Rechte sind, irgendwie aktivieren könnte und die vielleicht noch eine Stimme mehr gegen die AfD sein könnte bei den nächsten Wahlen.
Arif, du hast schon ganz stark genickt. Ich gebe mal gleich an dich weiter.
Also ich warne ganz stark davor, und es gibt tatsächlich Menschen, die das behaupten, dass es nur Protestwählerinnen sind. Sind das nicht? Der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, und diese Lektüre lese ich immer regelmäßig, ist eine sehr, sehr gute Lektüre, kann ich weiterempfehlen, hat auch genau davor gewarnt. Es sind nicht Protestwählerinnen und Protestwähler. Es gibt anscheinend nach wissenschaftlichen Untersuchungen 17-19% der Bundesbevölkerung ist genau für Rechtsaußen sehr zugänglich, und das als Protest abzutun, wäre ein fataler Fehler. Was man dagegen tun kann, darüber machen wir uns ständig Gedanken, aber im Moment bin ich tatsächlich so aufgewühlt, dass ich erstmal Gedanken sammeln muss und dann wieder Kraft schöpfen und schauen, wie kriegt man insbesondere Menschen, die nicht zur Wahl gehen, auch an die Wahlurne. Mein bester Freund, ja. Also nur mal ein Beispiel aus der Praxis. Mein bester Freund, der hat mit 1800 Euro im Monat 3 Kinder großgezogen, ja, Alleinverdiener. Jetzt sagt er zu mir, du Arif, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, ich kann mir jetzt hat er aktuell so 2200 Euro, wenn er Nachtschicht und Sonntags arbeitet, 2400 Euro netto. Jetzt kann ich mir einen BMW X3 leisten, der ist 13 Jahre alt, schaut aber echt gut aus. Jetzt kann ich mir endlich dieses Auto leisten. Und du und viele andere, die sich jetzt einen Tesla leisten können, die vor 1, 2, 5, 10 Jahren eine 300 PS Dreckschleuder gefahren haben, jetzt kommt ihr und zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, hey, du Dreckschleuder, ja. Der sagt zu mir, gib mir das Geld für einen Tesla, dann fahre ich gerne einen Tesla, habe ich aber nicht. Und von dem her müssen wir echt schauen, wie wir bei diesen Reformen, die wir machen, ja, die Menschen besser mitnehmen. Wenn wir die Königstraße vor 10 Jahren ohne Ankündigung einfach so gesperrt hätten, ja, für den Verkehr, hätten wir heute noch Demonstrationen hier vor der Tür, ja. Man muss die Menschen mitnehmen, und ich glaube, Politik muss die Menschen mitnehmen, mit ihnen reden und dann auch tatsächlich den Menschen erstmal erklären. Und wenn die Menschen mehrheitlich für etwas bereit sind, das dann auch umsetzen. Aber dann so zu tun, wir wissen alles besser, ne? Das ist genau kontraproduktiv, was zurzeit läuft, ja. Das mit dem Heizungsgesetz, es war im Grunde genommen war es nur ein Referentenentwurf. Warum der vorher bei der Presse landet und bevor er zum Minister geht und so weiter, da kann man sich drüber streiten, ja. Aber da ist doch genau der Eindruck entstanden, wir wissen alles besser, wir als Politikerinnen und Politiker. Und vielleicht wäre es auch ein Denkzettel an uns insgesamt in der Politik, die Menschen mitzunehmen. Ja?
Ganz kurz, Paul, oder vielleicht gibt es ja noch andere Fragen jetzt. Ich glaube, da gibt es noch eine. Wir würden weitermachen und ja. Paul, dann würde ich dir jetzt die Antwort zusichern.
Ich habe mal die grundsätzliche Frage, wenn man jetzt die Sachen mit Friday for Future und jetzt diese anderen, wo ich grundsätzlich sage, das ist ein Schritt zu weit und die werden jetzt ohne Bewährung verurteilt, dass diese, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ihr wisst,
genau. Letzte Generation.
Das ist mir auch ein Schritt zu weit, aber ist jetzt, da wird ganz stark durchgegriffen. Und für mich ist das ein Signal, oder ich sehe das so, wenn Gewalt von rechts kommt, und da habe ich so das Gefühl, was so in der Presse passiert, das wird zumindest nicht öffentlich gemacht, dass das wirklich da auch bestraft wird. Das stellt sich mir die Frage, wird es überhaupt bestraft? Und ist das nicht ein Signal, dass das ja auch die AfD und ähnliche Gruppierungen ja auf so eine Stufe stellt, ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Und dass das so eine gewisse Akzeptanz erzeugt bei jemandem, der vielleicht noch sonst auf dem leicht rechten Flügel der CSU jetzt wäre. Nicht mein Ding, aber ja. Und die dann so sagen, ja, ich fühle mich jetzt da nicht mehr so ganz aufgehoben, aber die sind ja nicht so schlimm. Da passiert ja nichts, die Linken, das ist ja das Große, das ist ja das Schlimme, obwohl, wenn man das weiß, ist, dass es viel mehr rechtsorientierte Gewalttaten gibt als Linke und die gehen hauptsächlich gegen Sachbeschädigung und rechts geht meistens gegen Personen und das, finde ich, wird nicht richtig kommuniziert und da kommt für mich ganz persönlich kein starkes Signal von der Politik zu sagen, das ist so, wie es jetzt läuft und wir müssen das ändern. Oder wir tun da auch was für.
Also. Das ist ein großes Thema. Ich versuche das irgendwie zusammenzufassen, um dann auch eine entscheidend richtige Antwort zu geben oder die zumindest in die Nähe geht. Erst einmal Fridays for Future und die letzte Generation, die arbeiten nicht miteinander zusammen. Das heißt, was die letzte Generation macht, da ist Fridays for Future nicht hinterher. Die Fridays for Future hat eher so den bürgerlichen Weg gewählt und kommt damit bisschen besser voran. Die letzte Generation wirkt für viele sehr, sehr hart und auch nicht nachvollziehbar, weil gerade es erwischt die Leute, die zur Arbeit müssen, so, die sowieso meistens weniger verdienen, die dann wieder zu spät zur Arbeit kommen. Ich finde aber, das ist auch ein Zeichen von Protest und auch ein Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft irgendwas falsch läuft im Bereich der Klimapolitik. Und wie sollen gerade jüngere Leute denn aktivistisch aktiv werden, ne, um gesehen zu werden? Deshalb finde ich, dass es ist legitim, was sie machen, dafür, dass sie dann auch dementsprechend dann auch Geld, also eine Anzeige bekommen, das wissen die Personen und damit müssen die Personen auch leben. Was am Ende daraus gemacht wird und die verschiedenen Razzia, die dazu gehören, wo man am Ende nur Klebstoff oder so findet, das zeigt ja einfach nur, wie banal das ist. Und ich finde, gerade auf der rechten Seite, ohne so eine Hufeisentheorie da irgendwie zu bilden, ist die Struktur nochmal viel, viel fester verankert und, wie man ja auch sieht, in Kooperation manchmal mit der Polizei, aber auch mit der Justiz, so in einem Zusammenspiel, dass gerade der Rechtsruck oder Rechtsextremismus oft einfach gleichgestellt wird mit Medienberichterstattungen von der letzten Generation. Und das darf eigentlich nicht sein. Dafür haben wir Medien, die das auch präsentieren müssen, den Rechtsruck, Rechtsextremismus, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, um dann auch zu sagen, die Gefahr gilt nicht von links, sondern vielleicht eher von der rechten Seite. Ne? Ohne das nach der Hufeisentheorie dann auch so zu bestätigen. Aber die Gefahr ist, dass am Ende ich verletzt werde, so, dass Ari verletzt wird, weil wir Politik machen, die für uns, für unsere Bevölkerung, für unsere Nachbarn oder für unsere besten Freunde wichtig ist, währenddessen Leute von der letzten Generation sich nur auf die Straße kleben.
Wird, im Gegensatz zu den viel schwierigeren und viel gefährlicheren Rechts, Gewalt, weil das sind für mich Gewalttaten. Für mich ist das jetzt die letzte Generation, ihren einen Aufschrei zu sagen, wir wissen nicht, wie wir weiterkommen, weil es passiert nichts. Also das würde ich auch so sehen. Also das war jetzt die Frage, genau. Ist das nicht so, diese Akzeptanz, dass es eigentlich einen zu starken rechten Apparat gibt?
Also ich weiß jetzt nicht, wie es in den Medien wiedergegeben ist. Ich kann aber sagen, dass tatsächlich insbesondere unsere Sicherheitsbehörden, insbesondere die Polizei da sehr sensibilisiert ist, dass die jetzt da kein, dass sie jetzt nicht, also ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass man bei rechten Straftaten anders vorgeht als bei Klimaklebern oder linken Straftaten. Und wir haben auch in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel dazugelernt. Ich bin ja Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss und wir haben in den letzten 15 Monaten so ziemlich alle Beamtinnen und Beamte und Staatsanwälte und Generalbundesanwalt und auch den damaligen Innenminister bei uns im NSU-Untersuchungsausschuss gehabt, haben sie mit ihnen gesprochen als Sachverständige, aber auch quasi als Zeugen vernommen. Und da sieht man schon, dass tatsächlich insbesondere beim Polizeiapparat da schon ein Umdenken stattgefunden hat und dass die Polizei da jetzt auch tatsächlich in alle Richtungen sehr sensibilisiert ist. Und wenn der aktuelle bayerische Innenminister sagt, die größte Gefahr geht tatsächlich von rechts aus, dann ist das auch ein Riesenfortschritt, ja, weil früher hat er ja erstmal Linksextremismus genannt und erst viel später, wenn alle Journalisten weg waren, Rechtsextremismus auch als Gefahr bezeichnet, sarkastisch gesagt, ja. Aber ich kann natürlich, ich weiß jetzt nicht, unter welchen Haftbedingungen die Klimakleber untergebracht waren, aber vor einigen Wochen haben wir die NSU-Terroristin Beate Zschäpe vernommen als NSU-Untersuchungsausschuss. Da waren wir in Chemnitz im Gefängnis und wir haben sie über 8 Stunden vernommen. Wir können gerne an anderer Stelle mal darüber reden, was Beate Zschäpe 8,5 Stunden erzählt hat. Aber ich hatte tatsächlich so den Eindruck, dass es gerade eine junge Frau ist, die auf Zeltlager ist oder Ferienlager oder so. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die jetzt irgendwie inhaftiert ist oder die hat sich da, es war auf dem Gefängnisgelände in einer Turnhalle, die ist dann raus und hat sich da frei bewegt, eine rauchen und ohne Sicherheitspersonal und so weiter. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das ist die berühmteste, bekannteste, berüchtigste Rechtsterroristin aktuell in der Bundesrepublik, ja. Dass die sich da so frei bewegen kann, hat mich erschreckt, ehrlich gesagt.
Ich würde doch meinen, um jetzt wahrscheinlich auch zum Ende zu kommen, das schreit ja förmlich nach einer neuen Episode bei The Nürnberg Times genau über dieses Thema, Arif. Und jetzt gebe ich nochmal zurück und wenn es keine Fragen mehr gibt.
Eine Frage haben wir noch, also die letzte noch schnell und dann.
Ich muss nochmal reingrätschen, ganz wichtig. Leute, die rechte Parteien wählen, die sind ja oft sehr unentspannt, die haben oft sehr viel Angst. Und wahrscheinlich auch Probleme mit dem Darm. Jetzt könnte man sagen, wäre da nicht die Lösung, dass wir Cannabis legalisieren? Wie weit sind wir denn da eigentlich? Das wollte ich nochmal reinbringen, bevor es keiner macht. Wann bubert's legal?
Paul?
Ich wollte gerade sagen, Arif, hast du mehr Informationen?
Also das, was ich höre, ist ziemlich bald, ja. ziemlich bald. Man hört auch tatsächlich Signale, aber das werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Vor der Sommerpause wird es nichts, aber ich denke, so im September dürfte es tatsächlich der Fall sein.
Ja, da kann man auch mal klatschen. Schön, dass wir hier noch auf einer positiven Note irgendwie enden. Ihr habt einen Haufen Probleme angesprochen, einen Haufen komplexe Sachverhalte und da bin ich echt froh drum, dass es da irgendwie auch, es ist auch ein Thema, das in Richtung Presse geht. Also dass irgendwie die vierte Gewalt ist da gefragt, glaube ich, bei vielen Fragen da auch entsprechend aufzuklären und da bin ich dankbar für solche Angebote wie The Nürnberg Times oder da freue ich mich auch, dass wir vielleicht hier einen ganz kleinen Beitrag leisten können, solche Themen einfach mal anzusprechen und mal zu diskutieren und deswegen freut es mich, dass ich auch sagen kann, dass wir auf jeden Fall mit der Podcast-Brause, heute geht die erste Staffel zu Ende, dass wir uns aber auf jeden Fall entschlossen haben, eine zweite Staffel zu machen. Und Dankeschön.